Noviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Bili, zu einer neuen Episode hier auf dem Geschichte-Kanal von Noviglas. Wie man hört, kann mich nicht einmal mein durch Krankheiten gepeinigter Körper davon abhalten, lieber Ralf, dass ich heute mit dir diese Episode aufnehme.
Es ehrt mich unvergleichlich, wirklich, Michi, dass du dich da durchringst. Ich meine, es mag schon reinspielen, dass wir uns hingesetzt und gesagt haben, ja, wir können schon ein neues Datum suchen, aber unsere Kalender sind ja nicht unsere Freunde und dann wäre es November. Aber trotzdem aufopferungswillig und vorbildlich, dass du dir jetzt da hinquälst, um mit mir über die Nachkriegszeit in Österreich zu reden. Ausgerechnet.
Und das mit so einer sonoren Stimme, sowas kriegt man ja nicht über Nacht. Ne? Ja,
das ist dann, glaube ich, das nennt sich ASMR, nennt sich sowas.
Na gut, Ralf, hey, es ist bei mir alles ein bisschen in Zeitlupe, deswegen würde ich sagen, in medias res. Und worum geht's heute? Wir schauen uns heute ein bisschen die Zeit an zwischen 1945 und 1955. Diese Zeit ist in Österreich bekannt als
die Besatzungszeit wahrscheinlich, ne? Oder das besetzte Nachkriegsösterreich ist dann oft so der, wie der Staat da bezeichnet wird. Aber ich würde es jetzt einfach mal als Besatzungszeit.
Na genau, das werden wir uns heute ein bisschen detaillierter anschauen. Wie hat das in Österreich ausgeschaut? Wie hat das im Burgenland im Speziellen ausgeschaut? Und ja, Ralf, wie hat es ausgeschaut in Österreich?
Ja, wie hat es in Österreich ausgeschaut? Ich meine, wir haben jetzt ja eigentlich eine ganz gute Grundlage schon gelegt, jetzt nicht mit der letzten Folge unbedingt, wo wir ja am Eisernen Vorhang entlang geradelt sind. Übrigens vor einer Woche, wo wir das aufnehmen, also wir sind jetzt ja wirklich eng getaktet da, haben wir gerade erst erholt vom Radeln und schon wieder sitzen wir da. Aber in der Folge davor, da waren wir ja auch im Burgenland und haben über den Südostwall geredet und in die gleiche Zeit springen wir jetzt eigentlich schon wieder. Da war die Rede von, ja, eigentlich Herbst 44, Anfang 45. Und wir haben dort ja auch feststellen dürfen, dass dieser Südostwall einen Scheißdreck gebracht hat. Und, ja, die Folge dessen war natürlich, dass Österreich besetzt wurde. Jetzt in dem Fall, über das Burgenland, wenn wir noch mehr sprechen, heißt das, dass, Ostösterreich und vor allem das Burgenland als erstes natürlich da, wenn man von Ungarn kommt, von der Roten Armee besetzt worden ist. Aber im breiteren Sinn kann man jetzt sagen, ja, eigentlich endet ja der Krieg in Österreich damit, dass einerseits die Rote Armee aus dem Osten anrückt und dann im April 45 Wien besetzt, beziehungsweise Wien dann eben auch einnimmt. Das geschieht Mitte April. Und gleichzeitig aber auch von Westen und Süden her, ja, Österreich dann besetzt wird. Da spielt dann vor allem die US-Armee und die britische Armee spielen eine Rolle. Aber tatsächlich ist es dann auch schon so gewesen, dass dann sogar ein französisches Bataillon noch in Zeiten, also des Krieges, noch vor dem 8. Mai in Vorarlberg auch reinmarschiert ist, die ja dann auch einen Teil der Besatzungsmacht gestellt haben. So, das war jetzt im Prinzip so mehr oder weniger das Kriegsende in Österreich. Und von Anfang an haben sich da jetzt natürlich einige Fragen gestellt, die sich die Alliierten, also zu dem Zeitpunkt die vier noch mehr oder weniger an einem Strang ziehenden Alliierten, also Sowjetunion, Großbritannien, USA und Frankreich, da ausgemacht haben, beziehungsweise zuerst noch ohne Frankreich ausgemacht haben. Nämlich, ja gut, wir marschieren da ein und ähnlich wie auch in Deutschland gab es einen Plan, was jetzt mit Österreich zu tun sein wird. Also unabhängig mal davon, wer zuerst da ist, also es waren zumindest in Wien und in Burgenland der zuerst die Sowjets da, wurde vorher schon mal drüber geredet, was machen wir jetzt mit diesem Österreich. So. Und da spielen jetzt ein paar Sachen eine Rolle. Einerseits die Moskauer Deklaration, die ist für Österreich sowieso wichtig, weil sie immer wieder auch später zitiert wurde. Das ist im Jahr 1943 passiert, eben durch Großbritannien, die USA und die Sowjetunion. Da ist erstmal festgelegt worden, dass Österreich, und darüber werden wir noch ein bisschen mehr reden, wortwörtlich von der nationalsozialistischen Diktatur befreit werden soll. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort befreit, aber darüber reden wir später noch ein bisschen mehr. Und zweitens, dass Österreich als Folge dessen als selbstständiger Staat wiederhergestellt werden soll. Das war mal dieser erste Punkt. Das heißt, der Anschluss von 1938 sollte rückgängig gemacht werden. Das war jetzt ein Kriegsziel der Alliierten durch diese Deklaration. Und zweitens hat man da aber auch schon drüber geredet, wenn auch noch nicht in allen Details, wie dieses Land verwaltet werden soll im direkten Anschluss an den Krieg. Und da kann man jetzt einfach mal prinzipiell sagen, ist das, was man auch in Deutschland sieht und von Deutschland ja recht gut kennt, mehr oder weniger gespiegelt. Wir haben ein Drittel besetzt durch mehr oder weniger ein Drittel, ist so grob, nicht ganz so mathematisch wie in Deutschland, durch die Sowjetarmee, die Rote Armee, und die anderen zwei Drittel durch die Westalliierten. Und das ist dann wiederum durch drei geteilt worden. Also es waren dann nicht jeweils ein Drittel. So. Und im Endeffekt war es dann eben so, dass wir in Österreich eine relativ klare Teilung nach Bundesländern eigentlich sehen. Also wir haben die Sowjetunion im Burgenland, in ganz Niederösterreich und dann noch in einem Teil von Oberösterreich, das ist alles nördlich der Donau, ist im Prinzip das Müllviertel plus ein bisschen was. Dann haben wir die US-Armee, die das restliche Oberösterreich plus Salzburg plus dann noch ein bisschen steirisches Salzkammergut besetzt hat. Die britische Armee südlich davon, also Kärnten, Osttirol und die restliche Steiermark und dann alles im Westen, also Tirol und Vorarlberg, durch die französische Armee und dann in Wien, wie auch in Berlin der Fall war, nochmal eine Vierteilung, das ist dann nach Bezirk gegangen, das wird jetzt nicht alles aufschlüsseln und der erste Bezirk ist dann sogar noch gemeinsam kontrolliert und patrouilliert worden. Da gibt es ja dann dieses Bild der Vier im Jeep und so weiter, das ist vielleicht vielen auch ein Begriff. Und was daran vor allem interessant ist, einerseits ist eben das, dass es nicht so sehr davon abhing, wer wo zuerst war. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Sowjets sind halt zuerst gekommen und die schnappen sich's, sondern man hat sich das schon irgendwie vereinbart, ne, und es gab dann auch Übergaben, so dass eben diese Aufteilung dann eigentlich im Nachhinein nach der Niederlage des nationalsozialistischen Staats dann noch passiert ist. So. Die nächste interessante Frage, die sich dann natürlich stellt, bevor wir jetzt dann ins Kleinere gehen und uns im Detail dann das Burgenland anschauen, ist: Was ist dort passiert eigentlich? Was waren jetzt die Ziele dieser Besatzung? Und da wird es schon einerseits deswegen interessant, weil ja die Ziele nicht für alle Beteiligten unbedingt die gleichen waren und weil dann entsprechend auch die Umsetzung eine sehr unterschiedliche sein können. Ne? Für die Westalliierten, vor allem für die britische und amerikanische Seite, war ein ganz vorrangiges Ziel die Entnazifizierung in Österreich. Auch in Deutschland. Ne? Also das war etwas, was die Jahre 45, 46, auch noch 47 sehr stark geprägt hat. Sehen wir auch in Deutschland. Da war dann schon die Idee, dass hier diese Nazi-Ideologie den Leuten in Anführungszeichen ausgetrieben werden sollte und dass vor allem hochrangige Leute, vor allem aus der SS, Waffen-SS, teilweise auch Wehrmacht, da ja verfolgt werden sollten. NSDAP-Mitglieder in höheren Rängen und so weiter und so fort. Dagegen haben wir die sowjetische Seite, die in erster Linie eigentlich aus dieser Besatzung ja ihre Reparationszahlungen rausholen wollte. Also es waren Reparationszahlungen definiert, das wurde auch schon vorher während des Krieges alles vereinbart. Da ist die Vereinbarung von Jalta vor allem ganz wichtig, wo sie Churchill, Roosevelt noch zu dem Zeitpunkt und Stalin sie getroffen haben auf der Krim. Da wurde eben auch sowas vereinbart, ne? Und die haben jetzt eigentlich vor allem geschaut, dass sie da irgendwie finanziell halbwegs gut rauskommen, beziehungsweise halt ihre großen Verluste im Krieg teilweise da in den besetzten Gebieten sich wieder ja irgendwie zurückholen können, finanziell. Ja, und so ist es dann in Österreich erstmal losgegangen. Also wir haben dann eine sehr komplexe Gewaltenteilung, ist der falsche Begriff, ne, aber eine Machtaufteilung da. Wir sehen ja tatsächlich schon im April, also noch vor Kriegsende, eine österreichische Regierung mit Staatspräsident Renner. Das war jetzt zuerst einmal etwas, was nur von der sowjetischen Seite anerkannt wurde und erst nach Kriegsende hat man dann gesagt, ah ja gut, dann haben wir jetzt eine österreichische Regierung, haben auch dann die anderen Siegermächte anerkannt. Das war das eine. Das wurde dann ja auch dann Ende 45 mit einer Wahl dann quasi neu geregelt, also das wurde dann auch auf demokratische Beine gestellt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber die nächsten 10 Jahre über eben diese Siegermächte, die halt als Besatzungsmacht da waren. Und vor allem in Form der alliierten Kommission eine politische Repräsentanz auch in Österreich dargestellt haben. Ne? Das heißt, die waren militärisch vor Ort, die haben aber auch politischen Einfluss genommen. Und die Rolle dieser alliierten Kommission, die hat sich zwar immer wieder mal ein wenig gewandelt, aber im Prinzip war das gerade am Anfang wirklich so, da saßen am Anfang fast ausschließlich Militärs drin, mit politischen Beratern zwar, und denen musste alles vorgelegt werden, was die österreichische Regierung machen wollte. Ne? Jeder Gesetzesentwurf wurde denen vorgeschlagen oder vorgelegt. Und dann anfangs war es sogar so, dass alle 4 Seiten da, also alle 4 Besatzungsmächte, dem sogar zustimmen mussten. Das heißt, jeder Einzelne hatte natürlich im Umkehrschluss ein Vetorecht. Ne? wurde dann ein bisschen gelockert, war dann später schon so, dass wenn eine zugestimmt hat, dann sind die Sachen da auch durchgekommen, außer wenn es ums Verfassungsfragen oder sowas gegangen ist. Auf jeden Fall eine relativ komplizierte Sache, sodass wir da dann eigentlich in sehr ja, wechselnden Schattierungen eigentlich von einer wiedererlangten Selbstbestimmungsmacht oder wie auch immer wir es nennen wollen, der österreichischen Regierung reden können. Also die war Ende 45, 46 de facto kaum gegeben. Also da hat die Kommission schon relativ stark den Deckel drauf gehalten. Mit Ende der 40er war die schon relativ stark gegeben und die allermeisten Gesetzesentwürfe sind relativ problemlos von der Kommission dann halt durchgewinkt worden. Ne? So hat sich das eigentlich dann gestaltet. Und natürlich obendrauf war es dann schon so, dass die vier Besatzungsmächte in ihren Gebieten noch relativ frei auch agieren konnten. Also da, wenn die da was machen wollten, Beispiel war so Marshallplanhilfe verteilen, ne? Da kriegen wir später auch nochmal drüber, dann konnten die das innerhalb ihrer eigenen Gebiete schon auch machen und die Bundesregierung hatte dann ein Mitspracherecht. Aber naja, das war schon auf jeden Fall relativ komplex, nicht alles kodifiziert und ja, so hat es dann eigentlich die nächsten 10 Jahre auch ausgeschaut. Aber, und jetzt habe ich schon die einzelnen Gebiete beziehungsweise auch die Bundesländer angesprochen, man muss natürlich schon auch sehen, dass es da ganz enorme Unterschiede gegeben hat, je nachdem, wo in Österreich wir uns jetzt befinden. Wir haben eben einerseits die westlichen Zonen hier, da war es ja generell so, dass diese Besatzungszeit oftmals in auch heute noch relativ positive Erinnerung sogar ist. Gerade in der amerikanischen Zone, also das eben in Salzburg vor allem, teilweise in Südoberösterreich auch noch, dass dort eigentlich ja die amerikanischen Soldaten vor allem als wirtschaftliche Macht irgendwie aufgetreten sind und da auch die Nachfrage angekurbelt haben und damit auch die Wirtschaft. Das war eine relativ lockere Angelegenheit. Weiter westlich war das noch viel lockerer. Also man muss sich vorstellen, die französische Besatzung in ganz Tirol und in ganz Vorarlberg hat sich irgendwann auf ein paar hundert Gendarmen beschränkt, die da ein bisschen an Dienst vollführt haben. Und das war's. Und ja, dem ganz fundamental gegenübergestellt hätten wir halt die östliche Besatzungszone, die sowjetische Besatzungszone, zu der unter anderem ja auch das Burgenland gezählt hat. Und da hat die Sache doch recht anders ausgeschaut. Aber ich glaube, da kannst du uns ein wenig mehr im Detail darüber erzählen, wie sich das da so gestaltet hat.
Genau, wobei wir werden das dann auch sehen, im Lauf der Zeit dieser 10 Jahre ist diese Zahl an sowjetischen Soldaten, die hier stationiert waren im Osten Österreichs, auch sukzessive zurückgegangen und hat sich dann zuletzt auch nur mehr auf ein paar hundert Soldaten beschränkt. Aber vielleicht ein bisschen eine Quizfrage zu Beginn. Kontakt zwischen Burgenland und sowjetischen Soldaten. Weißt du, wann es die erstmals gegeben hat? Wann sind erstmals sowjetische Soldaten im Burgenland aufgeschlagen? Weißt du das?
Wann sind die erstmals im Burgenland aufgeschlagen? So, ist das jetzt eine Trickfrage?
Ein bisschen, es war sicher deutlich vor 45. Wenn ich schon so frage.
Wenn du schon so fragst, gell? Boah, jetzt bin ich wirklich überfragt. Sag's mal.
Ich meine, ist ein Spezialding, aber 1942 tatsächlich kommen die ersten sowjetischen Agenten damals noch ins Burgenland. Mhm. Und von da weg steigert sich diese Zahl der Agenten und natürlich auch Kriegsgefangene, die man immer wieder antrifft ab 1942. Und da gibt's dann aber spannend auch Berichte, wie diese Agenten ins Land gekommen sind. Da sind sie mit britischen Flugzeugen mit dem Fallschirm aus dem Flieger gesprungen. Im Februar 43 zum Beispiel zwei sowjetische Agenten, so ein Mann und eine Frau, die emigriert sind in die Sowjetunion und die sind zwischen Hornstein und Leiterbrodersdorf angesprungen. Und es hat Absprünge gegeben bei Ritzing im mittleren Burgenland. Also irgendwie finde ich das schon spannend, wo so diese ersten Kontakte stattfinden. Und das ist etwas, das hat man gar nicht am Radar, weil man denkt, na gut, wann hat es den ersten Kontakt gegeben? 45 kommen die Russen oder die Sowjets über die Grenze.
Ja, gut.
Im Burgenland hat man angefangen, den Krieg tatsächlich wahrzunehmen, dass er immer näher kommt, eigentlich 1943 schon. Da hat es am 13. August 1943 zum Beispiel den Bombenkrieg gegeben gegen Ziele in Wien, in Wiener Neustadt. Also der erste Angriff ist ja gegen Wiener Neustadt gegangen, weil dort eine Flugzeugfabrik gestanden ist, in der diese bekannten Jagdflugzeuge der Wehrmacht gebaut wurden. Das waren diese Messerschmitt Bf 109 in verschiedensten Ausführungen. Und das war schon, wenn man sich das nimmt, in Wiener Neustadt eine gewaltige Produktion, weil etwa ein Viertel aller Jagdflugzeuge des Deutschen Reichs in Verbindung mit Wiener Neustadt stehen.
Oh, wirklich?
Also das ein ist Viertel? Schon ein Viertel, also etwa 8.500 Flugzeuge stehen mit Wiener Neustadt in Verbindung von insgesamt, weiß nicht, 33.000 oder so. Von.
Ja, fein.
Also das ist schon gewaltig und das war natürlich ein lohnendes Ziel. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, Wiener Neustadt ist jetzt nicht das Burgenland, aber Burgenland war Überflugsgebiet für Angriffe gegen Wien, gegen Wiener Neustadt. Also da sind die Bomber dann übers Burgenland drüber geflogen. Und das hat man in der Öffentlichkeit auch so mitbekommen, dass man dann ab 1944 auch begonnen hat, Fliegerabwehr zu stationieren im ganzen Burgenland, also in Straßburg beispielsweise, in Rust, in Ogau und so weiter. Mhm. Es hat auch Beobachtungsposten gegeben für die Beobachtung des Himmels und dass man Fliegeralarm geben konnte. Das hat es in Kobersdorf gegeben, in Nikitsch hat es das gegeben. Also auch übers ganze Burgenland verstreut. Und ich würde sagen, also da hat man sich dann im Burgenland schon angefangen, Gedanken zu machen, was passiert, wenn die Front jetzt immer näher kommt.
Mhm.
Und ja, wir haben es ja schon erwähnt, dass im Frühjahr 45 tauchen dann sukzessive die Sowjets immer näher an der Grenze auf. Nachdem diese letzte Offensive der Wehrmacht in Ungarn gescheitert ist, da brechen dann die Dämme. Also da ist dann, da kann man die Rote Armee dann nicht mehr aufhalten und die marschiert dann schnurstracks aufs Burgenland zu.
Mhm.
Das war diese Offensive 6. bis 16. März ist dann also, wie gesagt, in die Hosen gegangen und in diesen letzten Märztagen tauchen dann also die ersten Soldaten der Roten Armee auf burgenländischem Gebiet auf, zunächst bei Schachendorf. Und am 29. März durchstoßen sie dann den erwähnten Südostwall bei Klostermarienberg. Klostermarienberg war so der Punkt, an dem die Gaue, Steiermark und Niederdonau so irgendwie aneinander gestoßen sind mit dem Südostwall. Und das war dann halt, dort war nichts besetzt. Das war kein Hindernis, das haben wir ja einleitend erwähnt. Also dieser Südostwall militärisch für den Hugo.
Ja, und gerade da, wo dann auch noch die Zuständigkeiten überlappt haben, ja, da war es natürlich dann ganz besonders.
Genau.
Ne?
Ja, ja. Ja, genau. Also das heißt, diese 6. Garde Panzerarmee der 3. ukrainischen Front hat da einfach, die ist da drüber marschiert. Und es ist dann relativ flott gegangen im mittleren Burgenland und im Nordburgenland. Das hat dann wirklich nicht lang gedauert. Im April war das alles von den Sowjets besetzt, befreit, wie auch immer. Über das werden wir uns ja dann noch unterhalten.
Mhm.
Im Süden ist das dann ein bisschen anders gelaufen. Also im Südburgenland hat es dann schon heftigere Gefechte gegeben. Weiß nicht, entlang der Lafnitz oder bei Rechnitz. Das war schon ein bisschen, das waren heftigere Auseinandersetzungen. Das hat es in der Form im Mittel- und im Nordburgenland nicht gegeben. Und ja, du hast es auch erwähnt, dann das eigentliche Ziel der sowjetischen Armee war jetzt nicht das Burgenland da zu überrollen, sondern das Ziel war halt Stoßrichtung einerseits im Süden bis an die steirische Grenze vorzudrängen, also vorzugehen, beziehungsweise dann Nordmittelburgenland, das war die Stoßrichtung Wien. Das hast du eh erwähnt, also im Mitte April wird Wien von den Sowjets eingenommen. Und in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt ist das Burgenland ja nicht mehr Frontgebiet, sondern das ist Durchzugsgebiet für die Armee. Und Durchzugsgebiet hat fürs Burgenland insofern Konsequenzen, also das Hinterland der Front ist gleichzeitig ein Gebiet, das diese Armee zu versorgen hat mit allen möglichen, also mit Lebensmitteln. Also wenn so eine Armee durchzieht, die will auch ernährt werden und die holen sie das dann aus dem Land. Oder technische Hilfsmittel, was auch immer man da brauchen kann, das holt man sich aus dem Burgenland. Das ist so im kollektiven Gedächtnis des Burgenlandes, würde ich sagen, schon so eingebrannt. Diese Vergewaltigungen und diese ja Willkürherrschaft der Roten Armee, dass man willkürlich exekutiert hat, wie gesagt, vergewaltigt hat, geraubt hat. Das passiert nicht mit diesem ersten Schwall an sowjetischen Soldaten, die ins Burgenland kommen. Die haben ganz andere Sorgen, die kämpfen. Ja, die haben nicht die Zeit, dass sie da jetzt hergehen und vergewaltigen oder rauben, sondern die sind damit beschäftigt, Feind aufzuspüren und niederzumachen. Aber so dieser zweite Schwall an sowjetischen Soldaten, die da ins Burgenland kommen, diese Versorgungseinheiten, das ist so die Geißel des Burgenlandes. Also das sind die, die sich nehmen, was sie haben wollen. Das sind die, die vergewaltigen, das sind die, die exekutieren, das sind die, die rauben. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch in dieser Diskussion um Befreiung oder Besatzung noch mit hineinnehmen. Also diese Anfangsaktivitäten der Sowjets, wo sie vergewaltigt haben, haben sozusagen im kollektiven Gedächtnis es verhindert, dass die Sowjets auch als Befreier von der Ortsbevölkerung wahrgenommen werden. Weil dieser Zustand des Plünderns, des Vergewaltigens, der hat zum Teil wochenlang angehalten. Also das war sicher keine sonderlich lustige Zeit. Es gibt da zum Teil Zahlen, wo du denkst, 80% der Frauen in einem Ort sind vergewaltigt worden. Also das ist schon gewaltig. Ja, ja, das ist schon sehr gewaltig. Das hat dann dazu geführt, dass vor allen Dingen diese ersten Wochen im Burgenland eine Zeit war, in der man sich in erster Linie darum gekümmert hat, dass man sich versteckt in Kellern, im Wald und weiß nicht wo, also wo auch immer man Unterschlupf gefunden hat.
Man muss ja da natürlich auch bedenken, ne, wenn du sagst, die ersten paar Wochen, das ist halt auch genau diese Zeit, ne, da sind wir jetzt was von März in April 45, das ist halt auch so, da war eben von diesem Nachkriegsregime, von dem ich vorher geredet habe, ne, das ist alles so in Richtung Juni, dann eigentlich so richtig erst im Juli so ganz entstanden, da war halt noch für die Rote Armee und für einzelne Soldaten da keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Ne? Das war kompletter Wilder Westen.
Das stimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also man muss das in dem Licht sehen, dass die Wehrmacht ja extreme Gräueltaten verbracht hat verübt hat in der Sowjetunion. Und das haben die Soldaten, die herkommen sind, mit der Roten Armee natürlich gewusst und mitbekommen. Und das war schon ein bei vielen so dieser Rachegedanke dabei. Und da hat kein Offizier jetzt großartig dagegen halten können. Also du hast dann den Aufstand in der eigenen Armee, wenn du die jetzt da nicht gewähren lässt. Aber man muss schon sagen, also die Rote Armee ist jetzt also im Burgenland und versucht sich zu etablieren. Der Armeeführung, also konkret der Marschall Fjodor Tolbuchin, der so diese Einheiten da, der den Einheiten vorgestanden ist, die waren schon sehr interessiert daran, dass ihre Armee als Befreier angesehen wird. Und da hat man dann angefangen, das auch durchzugeben und sehr rigoros durchzugreifen. Ja, das hat zwar, wie gesagt, mancherorts wochenlang gedauert, bis das passiert ist, aber dann sukzessive hat es sich eingependelt. Also da hat sich dann die Lage wirklich sehr, sehr gebessert. Im Grunde, wie hat das jetzt also ausgesehen? Die Sowjets sind im Burgenland einmarschiert. Was ist da jetzt passiert? Wie haben sie versucht, sozusagen ihre Macht oder die zivilen Strukturen hier wieder zu errichten? So in der ersten Aprilhälfte oder ab Mitte April ist man dazu übergegangen, von Seiten der sowjetischen Armeeführung die Gemeindeverwaltungen wieder einzuführen oder einzusetzen. Heißt, man hat neue Bürgermeister ernannt. Im Regelfall hat es da drei Möglichkeiten gegeben. Entweder man hat Kommunisten eingesetzt als Bürgermeister oder solche, die sich halt als Kommunisten ausgegeben haben. Das wird ja auch geben.
Ja, gut.
Oder du hast die Bürgermeister eingesetzt, die vor dem sogenannten Anschluss 1938 im Amt waren. Oder aber, und das hat es auch ab und an gegeben, man hat tatsächlich demokratische Wahlen durchführen lassen und hat so einen Bürgermeister ins Amt gebracht. Ja. Jetzt hast du einen Bürgermeister und du hast eine Ortsverwaltung. Die Sowjets waren dann aber natürlich vor allen Dingen in der Anfangszeit nicht so, dass sie jetzt gemeint haben, okay, das war's jetzt könnt ihr euch wieder selber alles richten, sondern die haben schon zunächst einmal in allen Orten, in denen sie waren, sogenannte Ortskommandanturen eingerichtet. Das war die, wenn man so will, höchste Autorität dann im Ort. Das hat da zum Beispiel Nikitsch im Schloss die Ortskommandantur gegeben. Ziemlich bald hat man das dann wieder zurückgezogen, zumindest aus den kleinen Orten, weil das ist ja ein enormer Verwaltungsaufwand.
Ja.
Und man hat dann halt sukzessive diese Ortskommandantur nur mehr in den größeren Orten untergebracht. Und daneben, damit man sozusagen diese Sicherheitslage im Ort hat, oder damit es im Ort sicher ist, hat sich neben dieser Ortskommandantur, der militärischen Kommandantur in einem Ort auch eine Art örtlicher Polizei etabliert. Das war jetzt keine Polizei, wie wir das heute kennen, sondern das war so eine Art Sicherheitsapparat, die haben zum Beispiel auch keine Waffen haben dürfen. Das war ja irgendwo auch logisch, also du marschierst ja nicht ins Burgenland ein und das Erste, was du machst, ist, du bewaffnest die Leute, die du da jetzt sozusagen, also das ist ein Blödsinn natürlich, ja. Aber diese örtliche Polizei hatte schon eine wichtige Funktion, auch wenn sie jetzt nicht bewaffnet war, aber es ging in erster Linie darum, diese willkürlichen Requirierungen einzustellen, die Sicherheitslage im Ort ein bisschen zu verbessern und vor allen Dingen gegen den Schmuggel durchzugreifen, weil
der alte Freund.
Das ist ein Thema, das zieht sich bei uns durch. Und ja. Interessant ist, dass das zumindest in der Anfangszeit ja diese Grenze nach Ungarn hin wesentlich leichter passierbar war, als die Grenze dann noch in die Steiermark oder nach Oberösterreich. Da hat es dann den Schmuggel gegeben Richtung Ungarn, Burgenland so. Und dagegen ist dann sozusagen diese Polizeibehörde vorgegangen. Neben diese Bürgermeister haben sich dann oftmals Komitees gebildet oder so Gemeindeausschüsse. Ja, also da merkt man schon, die Sowjets waren schon sehr daran interessiert, nicht hier einzumarschieren und sie müssen jetzt da die ganze Arbeit machen mit der Verwaltung, sondern sie geben sozusagen diese Verwaltungsaufgaben wieder zurück in die Hände oder, ich meine, vorsichtig natürlich, zurück in die Hände derer, die sie da jetzt so besetzt halten.
Ja.
Dann im August 45, das haben wir jetzt schon im Sommer 45, da ziehen sich dann sukzessive so diese Ortskommandaturen auch aus den kleineren Orten zurück oder haben sich schon zurückgezogen. Da fangen dann die Bezirkshauptmannschaften auch wieder an zu arbeiten. Ja, also das ist, man merkt schon, es tut sich was in der Verwaltung und das öffentliche Leben nimmt wieder Schwung auf. Und was man, glaube ich, schon auch sagen muss, ist, dass vor allen Dingen in der Anfangszeit, als die Sowjets hergekommen sind, die Suizidrate ziemlich in die Höhe geschossen ist.
Oh, ja.
Das hat mehrere Gründe. Natürlich dieser zweite Wall, den ich genannt habe, der vergewaltigt hat. Sehr viele Frauen haben sich da das Leben genommen, nachdem sie vergewaltigt worden sind. Aber auch interessanterweise sehr viele Männer, weil sie einerseits vielleicht Angst gehabt haben, dass sie da jetzt verschleppt werden irgendwo hin oder erschossen werden oder was auch immer und diese Genugtuung wollten sie dann den Sowjets nicht geben. Beziehungsweise, was man auch nicht unterschätzen darf, ist dieser enorme Propagandaapparat der Nationalsozialisten, der den Leuten, die im Burgenland gelebt haben, die in Österreich gelebt haben, Jahr für Jahr eingetrichtert hat, dass die Sowjets Untermenschen sind,
ja,
dass die nicht auf Augenhöhe sind mit ihnen sozusagen als arischer Rasse.
Dieses asiatische, ja, Bestien-Ding war, glaube ich, das Wort, was da in sehr, muss man in starken Anführungszeichen.
Und, und jetzt musst du dir vorstellen, was das in der Psyche auslöst. Jetzt kommen also diese, unter Anführungsstrichen, Untermenschen und die besiegen die, unter Anführungsstrichen, Herrenmenschen oder die Herrenrasse der Nationalsozialisten. Also furchtbare Situation, da hat man sich dann oft auch das Leben genommen. Ja.
Ja, ja.
Nicht alles, was in dieser Zeit an Negativität passiert ist, kann man den Sowjets in die Schuhe schieben. Es gibt da eine ganz nette Episode. Das hat mir ein mittlerweile verstorbener Historiker aus Luzmannsburg einmal erzählt, dass er als Kind sich noch erinnern kann, sein Vater war Nazi. Und sie sahen, als die Sowjets dann so eingerückt sind in den Ort, haben sie sich in den Wald zurückgezogen, haben sie dort versteckt. Und der Vater war ganz aufgelöst, dass er ihm auf dem Kucheltisch ein Buch vom Hitler, eben dieses Mein Kampf, liegen hat lassen. Und was wird passieren? Meine Güte, die Sowjets, wenn die herausbekommen, dass das mein Birchel war und so. Und sie sind dann nach ein paar Tagen im Wald, sind dann wieder in das Haus zurückgekommen. Und das Buch war weg und stattdessen hat man das Kapital von Karl Marx dort hingelegt.
Oh, ja. Gott.
Also es war nicht, und interessant hat er auch gesagt, natürlich das ganze Haus geplündert. Ja. Aber er hat gesagt, beim Sonntagsgang hast du genau gesehen, das waren nicht die Russen, die sich diese Anzüge gestohlen haben, sondern das war die Ortsbevölkerung, die haben dort diese Anzüge sich da genommen und sind dann mit diesen Anzügen in die Kirchen gegangen. Also sagen wir so, nicht alles, was in dieser Zeit so passiert ist, ist auch tatsächlich der Roten Armee zuzuschieben, aber doch sehr, sehr vieles, ja. Jedenfalls, weil wir ja auch die Burgenland-Kroaten immer wieder im Fokus haben. Die Burgenland-Kroaten haben natürlich aufgrund ihrer Sprache, und das sind Berichte, die wir von vielen Augenzeugen so haben, haben sie durchaus Vorteile gehabt gegenüber nicht kroatischen Ortschaften, weil sie einfach diese Sprachbarriere in der Form nicht hatten, wie es das rein deutschsprachige Gemeinden hatten. Mhm. Also man konnte schon mit ein bisschen Anstrengung miteinander kommunizieren. Das heißt, die Lage in den kroatischen Orten war nicht bei weitem nicht so angespannt oder oftmals nicht ganz so angespannt, wie sie in rein deutschsprachigen Gebieten war. Und auch nicht ganz so angespannt wie in Weinbaugemeinden zum Beispiel. Mhm. Also dort liest man auch immer wieder, dass die Sowjets dann halt irgendwo in einem Weinkeller einbrochen sind, sie dort anständig die Kanten gegeben haben und dann marodierend durch Ortlet gezogen sind. Also diese Schicksale, sagen wir mal so, sind in den meisten kroatischen Ortschaften den Einwohnerinnen und Einwohnern erspart geblieben.
Ah ja. Mhm.
Ja. Genau, das war sozusagen so diese erste Etablierung eines einer sowjetischen, wie wollen wir es nennen, Verwaltung im Besatzungsgebiet des heutigen Burgenlandes. Aber es gibt ja da, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass es ja auch Politikerinnen und Politiker gibt im Burgenland, die auch daran interessiert sind, eine neue Verwaltung aufzubauen. Und konkret ist da auch ein Burgenland-Kroate zu nennen. Mhm. Der erste gewählte Landeshauptmann des Burgenlandes nach 45, der Luevre Karal aus Großwarasdorf, Lorenz Karal von der ÖVP, der hat noch im April, konkret am 11. April, zu einer Besprechung in Mattersburg eingeladen, Persönlichkeiten aus der Politik, noch aus der Zeit vor dem Anschluss. Und dort haben sie das sogenannte provisorische Landeskomitee gegründet, also 4 Leute waren da drin. Und dieses provisorische Landeskomitee hatte das Ziel, das selbstständige Bundesland Burgenland wieder zu errichten. Ja, also das war so die andere Seite, das, wie gesagt, Verwaltung Sowjets, und das ist jetzt so diese zivile Verwaltung aus dem Burgenland heraus.
Was wir ja auch schon auf nationaler Ebene gespiegelt gesehen haben in einer gewissen Form. Ne? Also Doppelstruktur oder der, ja, wo sich ja einfach diese Machtbalance erst finden muss, ne?
Interessant war halt, dass die Sowjets sie dann halt mehr oder weniger gewähren haben lassen, weil sie haben eine politische Kontrolle, ja, aber Einmischung in innerburgenländische Prozesse, nein. Also das war so die Haltung der Sowjets in jener Zeit. Man muss halt aber auch eine Sache immer im Kopf haben. Das Burgenland hat ja zu dem Zeitpunkt ja de facto nicht mehr existiert. Das ist ja vom 15. Oktober 1938 aufgeteilt gewesen auf die Gaue Steiermark und Niederdonau. Mittelburgenland, Nordburgenland, Teil Niederdonau und Südburgenland, Teil der Steiermark. Und jetzt war natürlich auch interessant, wenn man jetzt das Burgenland als eigenständiges Bundesland wieder etablieren will, wie reagieren die Steirer, wie reagieren die Niederösterreicher? Ne? Die waren anfangs natürlich nicht begeistert. Und da muss man den Sowjets schon auch ein bisschen danken, in der Hinsicht, als sie daran interessiert waren, dass das Burgenland als eigenständiges Bundesland wieder existiert.
Natürlich schon auch etwas, was irgendwie zumindest impliziert wurde, auch durch die Moskauer Deklaration und so, wo ja schon die Idee war, so ja Österreich im Zustand von vor dem Anschluss irgendwie wiederherzustellen. Aber gut, hätten die Sowjets sich auch anders überlegen können und...
Das war die eine Sache. Die andere Sache war, dass die Sowjets natürlich auch 2 Bundesländer besetzt haben wollten. Mindestens 2 Bundesländer besetzt haben wollten.
So naja,
die
anderen sowieso.
Auch. Und nicht so einen Teil der Steiermark und de facto dann halt nur ein Bundesland mit Niederösterreich oder Niederdonau. Ja.
Naja.
Plus, was sicherlich auch wichtig war, man wollte einen Puffer haben zwischen den Staaten Osteuropas, die von der Sowjetunion besetzt waren, Stichwort Ungarn, und dieser westalliierten Zone. Und da war das Burgenland natürlich sehr gut, weil es ja eine Nord-Süd-Ausdehnung hat und eigentlich ein idealer Puffer ist. Ja. Und am 11. Mai geht es dann weiter. Da wird dann dieser provisorische Landesausschuss tatsächlich so einzementiert, bestehend aus 3 Sozialdemokraten, 3 Christlichsozialen und 2 Kommunisten. Da hat man schon geschaut, dass sozusagen alle Parteien irgendwie ein Stück vom Kuchen bekommen. Interessant in dem Zusammenhang mit der KPÖ war ja das, dass sie die KPÖ in dieser sowjetischen Besatzungszone nie wirklich durchsetzen können. Obwohl die Besatzungsmacht ihnen alles Mögliche zur Verfügung gestellt hat. Man hat in den Orten Schaukästen aufgestellt für kommunistische Propaganda, man hat ihnen die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Man hat Schulungen angeboten, man hat Filmabende gemacht, die halt in diesem sowjetischen Duktus waren. Und trotzdem hat sich irgendwie der Kommunismus nie wirklich durchgesetzt.
Ja, ist schon ein Unterschied natürlich zur Lage dann in der späteren DDR irgendwo, ne, wo ja durch die, gut, das ist alles später passiert, aber durch diese Zwangsvereinigung der Kommunisten mit den Sozialdemokraten dort zur SED, ja, dann doch, zumindest, wenn nicht jetzt unbedingt aus dem Wählerwillen vielleicht, aber zumindest was die Kader angeht, einfach eine recht schlagkräftige Truppe dann irgendwie mal da war. Und das war anscheinend in der sowjetischen Besatzungszone in Österreich anders, was ja dann schon auch erklärt vielleicht oder zumindest miterklärt, warum eben Österreich nicht ein Szenario erlebt hat wie Deutschland dann, ne, mit dieser Trennung in zwei Staaten, was ja nicht komplett unmöglich gewesen wäre. Ne? Also das war ja alles denkbar.
Mhm, genau. Wie erwähnt, also die Sowjets haben einen gehörigen Anteil daran, dass das Burgenland wieder als eigenständiges Bundesland errichtet worden ist. Das ist so gegangen, dass am 29. August 1945, also noch im Sommer 1945, ein Gesetz verabschiedet worden ist, das war das sogenannte Verfassungsgesetz über die Wiedererrichtung des selbstständigen Burgenlandes, und das ist dann am 1. Oktober in Kraft getreten. Da hat es dann eine konstituierende Sitzung gegeben, und da hat man als provisorischen Landeshauptmann den Ludwig Laeser eingesetzt. Das war der erste provisorische Landeshauptmann des Burgenlandes, und dann sind erst Wahlen abgehalten worden. Die waren am 25. November 1945, mit dieser ersten Landtagswahl, da ist dann die ÖVP interessanterweise als stärkste Kraft herausgegangen. Die haben also knapp über die Hälfte der Stimmen bekommen, also nicht ganz 52%. Die SPÖ 45, KPÖ circa 3%. Also wirklich eigentlich ein schwaches Resultat. Was vielleicht auch ein bisschen interessanter sein könnte, ist, wie hat dieses Leben konkret ausgesehen für Burgenländerinnen und Burgenländer in dieser Besatzungszone. Also die Anfangszeit war sicherlich nicht so ganz leibend, wenn du denkst, der Winter 45, 46 war ein Hungerwinter. Furchtbar, weil erstens Missernten, zweitens natürlich durch Krieg sehr viele Requirierungen. Und du musst ja nicht nur dich selbst versorgen, sondern du musst auch eine Besatzungsmacht mitversorgen. Das heißt also, Lebensmittel sind nicht in Hülle und Fülle vorhanden. Das lässt zum Beispiel den Schwarzmarkt aufblühen. Also sehr viele Burgenländer fahren nach Wien, wo sie sich am Schwarzmarkt bedienen. Interessanterweise, weißt du, der Schwarzmarkt war für die Burgenländer in Wien beim Karlsplatz im Resselpark. Das war so eine Station, und dann nicht weit davon am Noschmarkt.
Ach, der Resselpark ist heute auch eher für andere Deals bekannt, aber ja, gut.
Das stimmt. Ja. Das, was früher am Mexiko-Platz war, das ist jetzt am Resselpark, glaube ich. Ne?
So tief bin ich da nicht drin.
Jedenfalls, also die Ernährungslage war nicht sonderlich gut, auch für die Burgenländerinnen und Burgenländer nicht, wo man sagen muss, das ist ja eigentlich ein sehr agrar geprägtes Gebiet, ja, aber trotzdem war es nicht wirklich rosig. Und man hat gewisse Lebensmittel ja überhaupt erst gegen Bezugskarten oder Lebensmittelkarten bekommen. Das war jetzt aber kein Novum in der Besatzungszeit, sondern das ist ja eigentlich ein Erbe, das war man schon gewohnt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ja. Wie soll ich sagen, das Zusammenleben zwischen Burgenländerinnen und Burgenländern und Sowjets war auch nicht immer leicht. Das hat sich dann im Laufe der Zeit immer wieder verbessert, das stimmt schon. Was sicherlich auch fürs Burgenland, wo das Burgenland profitiert hat, waren so Infrastrukturprojekte. Man hat noch in der Besatzungszeit zum Beispiel angefangen, das Nordburgenland mit dem Südburgenland zu verbinden. Das war die sogenannte B50, die gibt es ja heute noch, eine Straße, die eben sich quer durchs ganze Burgenland zieht. Was es auch gegeben hat, ist den Versuch, Kolchosen einzuführen im Burgenland und so wirklich musterhaft durchzuführen. Und eine Sache, die du auch erwähnt hast, waren so diese Reparationszahlungen. Wie hat das jetzt konkret ausgesehen? Also das Burgenland oder generell die sowjetische Zone hat sich ja da sehr stark, wie du auch erwähnt hast, unterschieden von den westlichen Zonen. Warum? Die Sowjets haben das als eine Art Selbstbedienungsladen empfunden. In der Hinsicht, als die Betriebe, die es im Land gegeben hat, eingeführt oder eingegliedert worden sind in die sogenannten USIA-Betriebe. Und da ist praktisch keine Wertschöpfung im Land geblieben, sondern alles, was man da erwirtschaftet hat, ist mehr oder weniger in die Sowjetunion überführt worden. Nichtsdestotrotz hat es auch den Marshallplan in der sowjetischen Zone gegeben. Zwar nur 0,33% oder so, aber immerhin. Ja. Und das war, glaube ich, so auch der große Bruch, dass man sagt, der Westen Österreichs hat vom Marshallplan ungemein profitiert.
Ja.
vielleicht werden wir dann über das auch noch ein bisschen reden. Mhm. Und der Osten mit diesen USIA-Betrieben, der war dann auch nach dem Abzug der Sowjets 1955 auf Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen. Ja. Also das war schon ein heftiger Schlag, würde ich sagen, für die wirtschaftliche Entwicklung dieser ganzen Region. Aber Ralf, ich habe jetzt von diesen USIA-Betrieben gesprochen. Ich glaube, in Burgenland hat es 9 Stück davon gegeben, zum Beispiel das Antimonwerk in Stadtschleining. Und in dem Zusammenhang haben wir auch vom Marshallplan gehört. Was war denn das konkret und wie hat der Marshallplan im Westen gewirkt?
Ja, also genau. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wofür USIA steht, oder? Das könnte man nochmal erwähnen. Das ist ja im Prinzip dieser Versuch gewesen, genau, was sehr entgegengesetzt war zu dem, was im Westen eigentlich passiert ist. De facto russisch kontrollierte Kolchosen, Sovchosen, ich habe den Unterschied noch nie ganz verstanden, zu errichten. Also USIA ist eine Abkürzung fürs russische Upravljenie Sowjetskim Imuschestvom, glaube ich, u Austrii. Also im Prinzip
die Verwaltung des sowjetischen Vermögens in Österreich.
Genau. Ja. Imuschestvom, ja, das ist anscheinend das Vermögen, warum nicht? Und dem entgegengesetzt haben wir halt im Westen eine wirklich grundlegend andere Entwicklung gesehen. Klar, wir haben einerseits einfach schlicht und ergreifend, jetzt bevor wir überhaupt über Systeme reden müssen, haben wir einfach mehr Geld, das in den Westen fließt. Gerade in der amerikanischen Besatzungszone ist das etwas, da wird bis heute darüber geredet, gerade in der Stadt Salzburg, ganz besonders in der Stadt Salzburg, ist da enorm viel Geld einfach reingeflossen. Nicht mal unbedingt jetzt in erster Linie, weil man da irgendwas gebaut hat oder irgendwas unterstützt hat, sondern einfach, weil die GIs und andere, die dort eben stationiert waren, recht viel Geld mitgebracht haben teilweise, die sie dort ausgeben haben. Ne? Das war schon mal ein Riesenfaktor, was eben dazu geführt hat, dass da einfach eine sehr andere Entwicklung auch stattfinden hat können. Und natürlich ist es viel zu einfach, das jetzt so gegenüberzustellen, aber ich sag mal, an viel krasseren Reichtumseinkommensunterschied innerhalb Österreichs als zwischen Burgenland und der Stadt Salzburg, wenn man nicht finden, wird kein Zufall sein zumindest, ne? Ohne es jetzt zu einfach zu machen. So, aber du hast jetzt das große Stichwort ja auch schon angekündigt mit dem Marshallplan. Da ist ja Österreich gewissermaßen ein Sonderfall, weil Österreich ja das einzige Land war, das zumindest in einem Teil von der Sowjetunion okkupiert war, das am Marshallplan teilnehmen durfte. Also das hat sonst nirgends gegeben. Eben für ein Land wie Ungarn, die Tschechoslowakei, war das komplett inakzeptabel. Die durften das halt einfach nicht. Von Moskau aus, ne, wenn sie das Angebot bekommen hätten von den USA. Österreich war das anders, aber du hast auch schon gesagt, dass die Verteilung sehr ungleich war und dass in der sowjetischen Zone sehr wenig von diesem Geld tatsächlich angekommen ist. So.
0,33%, also das ist.
Ist halt nichts, wenn da
zwei
Drittel Österreichs, ne? Ja, trifft natürlich dann auch auf Niederösterreich zu, aber da sind die Voraussetzungen natürlich wieder andere gewesen auch. Ne? Im Westen haben wir jetzt aber dann natürlich die gesamten restlichen fast 100% von Marshallplan-Geld und das war in Österreich gar nicht so wenig Geld. Das ist in verschiedene Arten, ohne es in Details zu gehen, dahin gekommen. Gerade in den ersten Jahren, also der Marshallplan hat 1948 begonnen, da war da sehr viel Warenlieferung tatsächlich. Nahrungsmittel, Industriegüter, aber auch Maschinen, um Industriebetriebe aufzubauen zum Beispiel. Aber mit der Zeit ist da auch relativ viel Geld, und das waren eigentlich nur ein paar Jahre, wo das Ganze aktiv war. Ne? Also in den 50er Jahren wurde der offizielle Marshallplan ja auch schon wieder beendet. Aber da wurden dann auch Infrastrukturprojekte angestoßen. Und das berühmteste Beispiel und was das sicher das glänzende Vorbildsprojekt da quasi ist, wäre eben das Kraftwerk Kaprun, ne? Also dieses ist ja eigentlich mehrere Kraftwerke, also eine Kraftwerksgruppe eigentlich, was ja ein enormes Ausmaß angenommen hat, wurde zwar theoretisch unter den Nazis begonnen, aber seit ich das jetzt verstehe, ist da nicht wirklich viel gestanden, wo die Nazis dann aufgehört haben zu bauen, 42 rum, sondern man hat dann eigentlich mit Unterstützung durch die USA und vor allem eben durch Marshallplan-Geld das dann bauen begonnen, ist Mitte der 50er fertig worden und ist ein riesiges Thema, ne? Also eine ganze Serie an Speicherkraftwerken, Pumpkraftwerken, alles mögliche, halt mehrere Stauseen. Die Unterschiede könnten jetzt kaum deutlicher sein zwischen sowas und halt ein bisschen Geld, was halt irgendwo in Niederösterreich oder in Burgenland vielleicht angekommen ist, womit man dann, ich weiß gar nicht genau, was gemacht hat, ne? Das heißt, ja, ist jetzt so ein Beispiel und ich glaube, ich würde da schon recht geben, wie gesagt, ohne das jetzt zu sehr zu vereinfachen oder die Komplexität daraus zu nehmen, hat das einen Einfluss drauf, dass wir einen Einkommensunterschied in Österreich haben und ein West-Ost-Gefälle haben und auch ein Nord-Süd-Gefälle, das hat vielleicht andere Gründe. Und ja, das ist jetzt sicher zu einem Teil auch hier zu suchen. Das würde ich schon auch so sehen.
Mhm. Hast du übrigens gewusst, dass es in Österreich nach wie vor den Marshallplan als finanzielles Ding gibt?
Ja, es gibt so ein Nachfolgeding. Weil
das Austria Wirtschaftsservice.
Ah ja, genau, der
Austria Wirtschaftsservice. Verwaltet nach wie vor Geld aus diesem Marshallplan.
Es war ja ganz ein komisches Konzept, ne, weil irgendwie Österreich ursprünglich schon irgendwie gezahlt hat für diese Sachen. Und es wurde dann von den USA in einem Fonds angelegt und der wurde dann Österreich wiederum zurückgegeben oder irgend sowas. Ne? Ganz durchschaut habe ich das noch nicht.
Das ist das einzige Land in Europa, das nach wie vor über Mittel dieses Marshallplans verfügt. Ja,
naja, die sind halt irgendwie einfach da. Das ist ein komisches System gewesen. Naja, die Geschichte hat ihre Wirren und Wendungen.
Dobro, Ralf. Mismo sada va Hrvatsko und dirli?
Yes, ma.
Kad si se ovde sada pominao za takozvani Marshallplan.
Ja.
Sam se spominjenul. Ja sam bil 2009. leta, kad sam se bijeći študiral na sveučilišću.
Davno.
To je dugo, po, juj. Kako stari smo. Na svaki način je un čas jedan profesor bil na uniji kinane sin, ki smo bili dijel te forelezunge.
Mm-hmm.
Smo na ne ponudil, jeli ne kanimo putovat po Esterai, da je jedna amerikanska grupa ziz učitei, ki će doduje ziz Amerike simo u Austriju i kane do putovat. Kada je još de nas ča vidi do toga Marshallovoga plana. Na početku su još bili rekli to stoji 500 euro, pa zato si onda jedan tedan ziš njimi, zano jedan tedan putuješ po cijeloj Austriji. Dobro. Nikdo se nije javil. Onda, dva tedne kašnje su to reducirali na 200 euro, se još senek nikdo nije javil. Onda pak je bilo zaman, su na to zaman ponudili, uni će to platit, je li se kani ki to temit vozit.
Stvarno?
Onda se nikdo se nije javil, onda sam si javil, mislim, ovo mi je sad isto neugodno, ko se nikdo ne javi, pak ti forzestino tako
mora neko
ponudil, te sam se javil. Te sam bil 2009. leta, jedan tedan, s tako amerikanskom grupom, smo se vozili s busom po Esteraj, pak smo bili, ko si reka, kapruni, ne, ta Vosakroft, vijek pogledat. Onda smo bili linci, kada je first.
First, da.
To te smo bili, onda smo bili bijeći pogledat, vatin Austrija Wirtschaftsservice, kada sam dočul da de facto Austrija de nas jedina zemlja u Europi, kada još de nas, zaistinu, ti pinezi postoju. Pak sam bil... iziš njimi u kaštelu Leopoldskron, to je Salzburgi, ne? A to je bila rezidencija od Mašala.
A, stvarno.
On je to te rezidiral. A ja to, un čas, uopće gurni sam razumil, ti Amerikaneri su se tako veselili da su to te. A ja sam si mislil, no zač, če uf Mašal tako poznat. Ne, bilo je to, kad je vatin šlos Leopoldskron, to te su načinjeli jednoga filma.
Sound of Music, naravno, jo.
Ti su si to te tuhtrarali, ti su se tako veselili, bo, ovo je Sound of Music kulisa.
Nikad neću to razumjet, da.
A ja toga filma uopće gore nisam poznal, to je ta jedan film koga izvan Austrije skoro saki pozna, pak saki asocijera za Austriju, a Esterajci to ne pozna do toga
filma. To je prva stvar za cijelu svijet, kad čuje Austrija.
Da, Sound of Music.
Jesi pogledao film nakon toga?
Da. U među vrimenu sam ga vidio, da mislim jedno želi dvakrat. Evo, kičik, ne?
Tako.
Krup familije, kako, ili ne krup, kako je ti nime, ti trap familije, ne?
Trap.
Joj. Ti su to tako, kod i tica su se veselili. Je. Da, ali dobro, to je bilo moja anekdota tomu Marshallplanu.
Da, i ja sam sad tražio malo na Googlu, samo da znamo. Austria Wirtschaftsservice još uvijek ima 3 milijarde eura danas.
Na vidiš.
Je, dobro. Evo da, ali mi smo i rekli da ćemo malo pričati o ovaj principa oslobođenja, recimo, ili ovu rečenicu. Ili, jer i ja sam sad, kad sam malo pogledao šta ima online na toj temi, znači nakrikszeit, sve ove besatcom i tako dalje. I vidio sam da ne samo na Wikipediji i svugdje, pa ja bi to više manje ekspektirao, ali i sam vidio snažno ovu web stranicu Demokrati Webstadt.
Da.
Točka
od parlamenta.
To, tako, od parlamenta. Da. I oni kažu da je to kad je sovjetska armija i engleska i amerikanska i bilo što, kad su oni došli u Austriju u aprilu 45. To je bilo oslobođenje. Befreiung, to kažu. I ja mislim da to nije prava riječ za to, jer šta je bilo u ovo vrijeme? I zanima me šta ti misliš, jer ja mislim da u ovo vrijeme većina ljudi u Austriji su bili pronaci, još uvijek. Znači da nikad ne može biti oslobođenje sa njej. To nije realitet. Ili šta misliš ti?
Teško pitanje zapravo, ar oslobođenje u tom smislu kad se je zapravo i popala denacifikacija.
Da.
U onom času, ne? To ravno 45. pa onda pak to je došlo, znači ta denacifikacija je zapravo imala 5 fazov, ne?
Tako.
Iz tije perspektive to je zaistinu zapravo težak terminus, ja ti to moram dati pravo, da težak terminus, konac i isto vrimeno jedan novi početak, a če mi sad isto ovdje još napamet duje, da je, kad veliš za nacionalsocijaliste, da se to te zapravo, da je ipak bilo još puno nacionalsocijalistov u Austriji, oži ti nacionalsocijalisti ki su bili, kao ću reći, visoki, ja? Also, više stvari u stranki ili ki su bili dijel, ćemo reći, masovnog pucanja ili tako.
Tako, da.
Zapravo ti su živili s dijelom, kao ću reći, unbehelikt. Zato te zapravo se nikdo nijako brigil za to. A iz tije perspektive te zapravo isto razumi, ne, da veliš oslobodjenje. Ćemo reći, to nacionalsocijalističko mišljenje ni sad od jednog dana na drugoga pak zginulo. Ne, to sam to mislil.
Ne.
Ambivalentan terminus, da.
Ja samo mislim da još uvijek to postoji, mislim, ali malo je sad bolje, jer recimo prije Waldheima u 80. godina, još uvijek smo imali ovu priču u Austriji da smo bili prva žrtva fašizma ili nacionalsocijalizma u Austriji.
Da.
Ova cijela priča. I mislim da danas to više nije tako jednostavno. I kad sam ja studirao povijest, mislim i ti, to nije bila priča što sam ja naučio. Danas znamo da Austrija je bila pro nacionalsocijalizam u 38. da ovaj Volksabstimmung, što je reč, nije bila fair ili ništa, ali još uvijek znamo da većina ljudi su bili pro. I ja bi mislio da i nakon rata to nije bilo tako drugačije, ni u Njemačkoj, ni u Austriji, i da, pa oslobođenje je malo teško, jer sa oslobođenje trebaš žrtve. I da, naravno, i ima, ali mislim da nije to bila većina koje su mislili o Austriji, pa joj, tako je teško živjeti u ovom diktaturu nacionalsocijalizma i to više ne želimo. To većina ljudi nisu mislili u 43. možda i 4. godine. Možda u 5. godine da, jer situacija je bila dosta loše, ali to ne znači toliko, mislim. Ali meni je samo bilo zanimljivo da to još uvijek vidiš online i u web stranicima kao Demokrati Webstadt, i ja bi mislio da možemo to malo kritičnije pogledati danas, jer oslobođenje bez žrtava nije, to ne funkcionira za mene.
Da. Jo, Ralf, Wahnsinn, wir sind wieder am Ende dieser Episode angelangt, gell?
Wie es geht, dass du durchgehalten hast, vorbildlich, dass wir das geschafft haben. Ich würde sagen,
ja,
die schicken wir jetzt ins Bett, und dass du mal wieder fit wirst, dann fährst du mal in Urlaub und danach wird alles wieder laufen. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Folge, die dann erst im November erscheinen wird. ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen gesund werden, bereit werden für die nächste Corona-Welle, dann sind wir wieder alle krank. Und bis dorthin.
Sehr schön.
Freue ich mich, wenn wir uns wieder hören.
Ja, super. Dann bis dahin, ein schönes Leben noch und bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.
Ciao, ciao.